Also da brennt der Kittel.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Und zwar brennt hier der Kittel, der so viel Frieden über die PGA und die LIV Golf Tour gedeckt hat eine Zeit lang. Also da ist einiges in der Mache. Ich sage nur Stichwort John Rahm, Stichwort Phil Mickelson. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Grün und Saftig zusammen mit unserer Schwesterzeitschrift Golf and Style. Die aktuelle Reiseausgabe müsste aktuell bei euch im Club ausliegen. Geht mal rein, guckt sie euch an, träumt euch ein bisschen weg oder vielleicht nutzt ihr auch die Anregung, die in diesem Magazin für uns, von uns für euch ja, aufbereitet wurden. Wir sind heute in fröhlicher Runde hier. Wir haben auch ein sehr schönes, sehr freches Reisethema im späteren Verlauf des Podcasts. Aber erstmal begrüßen wir herzlich Julius Allzeit.
Einen schönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann man es hört.
Ja, je nachdem. Also Mahlzeit. Ne? Mahlzeit ist ja mehr das Thema von Sven Hanf.
Ja, ne? Mahlzeit.
So, ne? Und mein Name ist Hinak Moin Baumgarten. So kann man es doch.
Schöner Hamburger.
Schön, ja. Schöne Grüße nach München an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass immer mehr Münchner aus dem bayerischen Raum uns einschalten. Wir kriegen das gespiegelt und ja, tolle Sache. Überhaupt, das nimmt immer mehr Fahrt auf. Das finden wir richtig klasse. Zuwachsraten. Macht Spaß für euch, diesen Podcast aufzunehmen. Macht Spaß, dass ihr so fleißig mit dabei seid. Also gerne abonnieren unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Ausgabe. Selbstverständlich sind wir auch online für euch immer da bei Instagram Golf and Style Mac oder auch golfandstyle.de. Online-Artikel haben wir da viele. Und da wollen wir doch jetzt mal ins Geschehen hineingehen. Wollen wir erst, meine Damen und Herren, wollen wir erst besprechen das Finale der Damen. Ladies First, möchte ich einfach mal sagen.
Finde ich auch.
Ne? Ja, Ladies, ja. European Tour, LET, das große Finale, Costa del Sol, in der Nähe von Marbella, Las Brisas, wurde gespielt. Und unsere Freundin Alexandra Försterling, die hatte im Grunde alles auf dem Driver. Die hätte da vorne mitmischen können, ja. Und hat sich gut angestellt. Erste Runde top gelandet, war wirklich tough in Form. Und da haben wir schon jubiliert, haben uns schon SMS zugeschickt oder, ja, WhatsApp-Nachrichten. Und was war dann los?
Dann kam die 17.
Das war ja schon am ersten Tag, die 17. Am,
ja,
ersten,
aber Tag, da war ja das Ergebnis noch gut. Ne?
Ja, aber diese 17 am ersten Tag, wo sie einen Triple Bogey gespielt hat, eine 7 auf ein paar 4, das hat ihr so ein bisschen so für, ich sag mal so für 24 Stunden, glaube ich, den Stecker gezogen. Ja. Weil dann hat sie nächsten Tag erstmal eine, ich glaube, eine 75 nachgelegt, ja. Aber ich finde es dann stark, dann am Wochenende wieder zurückzukommen und am Wochenende nochmal zweimal unter Par zu spielen, ich glaube 70-71. Und gut, am Ende wird sie in Las Brisas 21. Das finde ich dann völlig okay, wenn man zwischendurch eine 75 hatte. Mhm. Dann sage ich, okay, ist so gelaufen.
Die Saison ist gut gelaufen,
zwei Siege. Am Ende wird sie, glaube ich, siebte, wie heißt das,
achte.
Ja. Race to Costa del Sol, aber eigentlich Jahreswertung, sagen wir es mal ganz, ja, einfach, wird sie achte, also Rookie. Finde ich super. Und sie hat vor allen Dingen am Wochenende eben zweimal unter Par gespielt. Und das finde ich für sie eben ganz wichtig, weil sie muss ja nächste Woche nochmal weiterspielen.
Ja,
ja, sie muss ja nämlich jetzt zur LPGA Qualifying School, Final Stage. Und da geht es für sie nochmal um eine Tourkarte für die LPGA, also für die amerikanische Damen-Tour. Und ich sag mal, wenn man am Wochenende jetzt mit zweimal unter Par aufgehört hat, fährt man doch da mit einem ganz guten Gefühl hin.
Ja, und da gibt es auch eine 17, aber die ist vielleicht nicht so kompliziert.
Ja, da muss also man einfach 17, mal so sagen.
Ne? 17 also, muss man jetzt einfach mal.
Ein großes O müssen wir nochmal sagen. Leonie Harm leider nicht geschafft. Sie ist gestartet als, ja, 63. ins Finale und landet am Ende auf Platz 74.
Nee, als 73.
ist, nee, als 73. ist sie gestartet, ja, genau, ja, genau, und endet als 74. Ja,
leider.
Und das heißt, sie sind unter den Top 70 nicht dabei, die automatisch, nee, die Karte kriegen. Ne? Schade. Muss, ja, sie noch ein bisschen in den Kampf rein jetzt.
Ja, ist ärgerlich. Aber ich sag mal, die anderen, die, also Försterling und wen hatten wir noch? Schmidt und Sophie Witt. Alle,
Olivia Cohn.
Mhm. Olivia Cohn, alle eine ganz gute Saison gespielt, alle die Tourkarte für nächstes Jahr. Also ich finde sogar eher so Spielerinnen wie fünf Stück, Witt, die haben sich stabilisiert. Die sind angekommen auf den großen Touren und die werden sicherlich nächstes Jahr wieder ein Wörtchen mitreden.
Bleibt spannend.
Aline Krauter, ne, darfst du auch nicht vergessen, die sogar noch gewonnen hat in dieser Saison.
Ja,
auch auf der LPGA ja noch nebenbei unterwegs ist, weil die hat ja letzte Saison tatsächlich beide Tourkarten sich erspielt über die Q-School. Und ja, ich denke auch, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nächste Saison viele Deutsche dabei. spannende.
Wir gratulieren an dieser Stelle übrigens auch Diksha Dagar. Ne? Diksha Dagar, die sympathische, schwarzhaarige Amazone, die Jahreswertung gewonnen hat.
Was?
Nein. 27. Nein. Ich wollte euch nur verwirren.
Die gewonnen hat die
Dritte ist
Thailänderin mit dem nicht auszusprechenden Namen Trishat Chenglap.
So, und dann kommt Céline Boudier als Zweite,
richtig, ne,
die uns viel Freude gemacht hat, muss man sagen. Und dann kommt eben Diksha Dagar. Diksha Dagar, ja. Herrlich. From India. So, also es macht Spaß auch bei den Ladies. Bei den Herren ging es jetzt auch schon wieder los, dürfen wir nicht vergessen. Menschens Kinders, erstes Turnier und zwar einmal in Australien und in Südafrika. In Johannesburg wurde parallel gespielt.
Und wer gewinnt da?
Ja.
Ein Australier?
Ja.
Und ein Südafrikaner.
Oh, ja. So, es passt. Übrigens, ich muss ja einmal sagen, wir haben ja mit Dan Bradbury haben wir ja gespielt beim Pro-Am. Der hatte ja als Titelverteidiger, der hatte auch nochmal ordentlich was auf der Kelle, hat sich bis auf den dritten Platz hochgearbeitet am letzten Tag.
Allgemein, der spielt richtig gute Wochen aktuell, ne? Der hat auch Netbank.
War das nicht auch seine Rookie-Saison?
Ja. Letztes Jahr war seine
Rookie-Saison. Das war sein allererstes, glaube ich, sein allererstes Profiturnier. Oder es war eins seiner ersten Turniere. Er ist überhaupt nur durch eine Einladung reingekommen. Das Erst bis heute der Spieler mit der schlechtesten Weltranglistenplatzierung, der ein Turnier gewinnen kann. Er war, glaube ich, irgendwie 1800. oder so.
Okay.
Und zack, gewinnt das Turnier.
Ja, also, das ist schon stark. Er ist ein guter Typ. Und vor allem auch ein netter Typ, der so einen satten Schwung hat, entspannt, butch.
Aber als du mit ihm gespielt hast, da war er nicht so gut, oder?
Wir hatten einen sehr guten Einfluss auf ihn.
Das stimmt übrigens nicht. Er hat sich einiges von mir abgeguckt. Danach wurde die Saison besser.
Ja, so ist es.
So.
Okay.
Ne? Und ich finde bei Dan Bradbury ganz interessant. Ich kann gar nicht so sagen, dass ich sage, oh, er hat eine Stärke. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, Dan Bradbury ist ein Monster vom Tee oder der puttet jeden unter 3 Meter rein. Aber der ist so konstant in allem irgendwie und hat dadurch echt gutes Spiel.
Ja, das hat er sich ja abgeguckt.
Ja.
Ne? Das war
ein einfach ruhige, kompletter diese, Spieler wie Hinak Baumgarten.
Diese ruhige Art, die hat er sich von Hinak Baumgarten abgeguckt.
Min Ho Lee gewinnt in Australien. Ich hatte ihn bei dem Fantasy-Turnier, was wir ja auch mit euch spielen, mit der Liga, da hatte ich ihn tatsächlich getippt, allerdings nicht als Kapitän.
So wie ich.
Ja, so wie du. Du hast da ordentlich Punkte abgezogen. Ich hatte, und da sind wir bei einer Rubrik, die wir jetzt in Zukunft immer machen wollen, bei der Enttäuschung der Woche. Da hatte ich nämlich jemanden als Kapitän, den ich sehr mag, mit seinem frechen, schütteren, blonden Schnäuzer und den längeren Haaren im hinteren Bereich und diesem, ja, wie soll man das sagen, dieser interessierten Blick mit leichtem Mund geöffnet immer. Cameron Smith.
Ja, den hatte ich für mich in der Rubrik Enttäuschung der Woche. Steht er bei mir auch. Also da sind wir schon mal gemeinsam. Aber das ist ein Heimturnier in Australien. Wie kann Cameron Smith, ein Major-Sieger, da 9 über Paar spielen? Ja,
vor allem hat er das 3-mal gewonnen, das Turnier schon.
Ja,
ne?
Und der ist auch so lustlos über den Platz gewandert. Also irgendwie, weiß nicht. Ja, ich habe das Gefühl,
er hatte Termine.
Lift-Tour tut nicht allen gut.
Ja, der hatte vielleicht Termine irgendwie.
Wobei, ja, wenn du nach Joburg, nach Johannesburg guckst, dann...
Das ist das Umgekehrte. Dean Burmeister... Auch ein Lift-Tour-Spieler.
Mhm.
Wie heißen die? Stinger GC ist sein Team.
Die ganzen Südafrikaner.
Ja, das ist, glaube ich, Osthusen, Schwarzel. Ja. Und gut, der gewinnt in Südafrika. Aber du hast gesehen, in Südafrika waren, glaube ich, unter den Top 10 8 Südafrikaner.
Da haben aber auch 90 Afrikaner.
Den bedeutet das, ihre eigenen Turniere bedeuten denen so viel. Und ich meine, der war ja auch zu Tränen gerührt und der ist ja von seinen Kollegen auf dem 18. Grün gefeiert worden. Also ein Turnier zu Hause zu gewinnen, das bedeutet den Südafrikanern immer noch was ganz Besonderes.
Warum sollte es bei denen anders sein als bei uns, sagen wir mal ganz ehrlich. Ne? Das ist ja bei uns genau das Gleiche. Spielen viele Deutsche mit bei den deutschen Turnieren.
Ja, aber sie gehören halt ein Stück weit zur DP World Tour dazu. Und haben sie jetzt zu Anfang der Saison viele Turniere. Aber trotzdem fühlen sie sich, glaube ich, immer so ein bisschen da noch als, naja, nicht Exoten, weil dafür hat Gary Player schon gesorgt, dass Südafrika, dass es keine Exoten sind. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, da ist ein besonderer Stolz bei denen dabei.
Es ist ja auch besonders, dass du Turniere bei dir hast. Ich meine, wir haben in Deutschland ja auch keine 8 Turniere im Jahr, sondern wir haben 2. Und da freuen wir uns dann, oder da freuen sich die deutschen Spieler, wenn sie gewinnen. Wenn du auf der PGA-Tour jedes Turnier in den USA ist, kannst du nicht sagen, ich habe einen Heimsieg gefeiert.
Dann ist es co-sanctioned, ne? Das gehört natürlich auch zur Sunshine Tour. Ja. Also so ein Heimsieg bedeutet da irgendwie noch mehr.
Schwarz, Rot, Gold war auch vertreten in Südafrika. Ja. Max Hortluff, leider erster Turnier auf der DP World Tour mit der gesicherten Karte, ist er leider am Cut gescheitert. Knapp, muss man sagen, hat jetzt gute, stabile zweite Runde gespielt, aber erste Runde war halt über Paar, das war doof. Aber unser Freund Alexander Knappe hat sicher gecuttet, hat gespielt 69, 68, 67. Letzter Tag, ich meine, das muss man sagen, da war er nicht so gut drauf offensichtlich, hat nicht so viel gelocht, aber hört mit zwei Birdies auf. Das ist nochmal, da hat er sich nochmal nach oben gespielt, also Top 25 Resultat, gab schon mal über 10.000 Euro, also das ist doch schon mal zum, eigentlich ein zum guter Einstieg.
Zum einen natürlich das Geld und das andere, was Julius uns ja im letzten Podcast so schön erklärt hat, die Punktzahl. Ja. Er generiert Punkte schon.
31,95.
Sehr gut, Hennack.
Habe ich noch, ich habe es ausgerechnet.
Aber es ist eben nicht mehr so, dass sich die Punkte nach dem Preisgeld richten. Nee, die Punkte sind jetzt überall gleich. Mit Ausnahme wie das, der Majors und der Rolex-Turniere. Genau.
Und der Back-9-Turniere, die werden dann klar, auch höher.
Aber da ist natürlich jetzt dieser 24. Platz da, in Johannesburg ist natürlich viel wert. Da hat er schon mal ein bisschen was aufs Punktekonto gelegt.
Ja, ist cool. Ja. Ist wirklich gut.
An der Stelle möchte ich übrigens noch sagen, ich habe euren Ratschlag befolgt und das nochmal für Menschen verständlich aufgeschrieben und bei Golf & Style erklärt, wie diese Saison jetzt eigentlich genau funktioniert. Also diese drei Phasen, Back 9, Swings diese und so weiter.
Swinge.
Genau, ne? Diese Swinger.
Swing-Tanzen gestattet.
Ja, genau. Und wie das dann alles abläuft, wie das funktioniert, was wie viele Punkte gibt und
golfandstyle.de, klickt einfach mal rein, immer wieder aktuelle News logischerweise und auch hier nochmal alles frisch aufgearbeitet, wie diese DP World Tour in diesem Jahr funktioniert von den Punkten und von den Schwüngen, die es da, diese, ja, wie nennt man das so, ja, Schwünge, ne, ja, Swing, ja. Ja, Südafrika Swing, ne, der Asian Swing,
Phasen. Sequenzen.
Wir müssen über das große, über den großen Beef sprechen.
Nee, ich möchte vorher noch sagen, es gab da auch noch einen Deutschen in Südafrika, auch wenn ihr das jetzt verschweigen wollt.
Oh, jetzt kommt's.
Der hat das Gleiche geschafft wie Cam Smith. Hat auch 9 übergespielt in 2 Tagen.
Ja. Ballerbachem?
Ballerbachem.
Ja, Nick.
Nick Ballerbachem.
Ah, Nick, Mensch, ja.
Ich weiß nicht, wenn man da mal reinguckt, der hat den Ball da durch die Gegend geballert. Also er hatte am Freitag hatte er einen Flight mit diesem Rama, der lange geführt hat. Und ich glaube, wer war da noch dabei? Duplessis oder so, glaube ich. Auf jeden Fall, die hauten den Ball schon über 300 Meter. Und dann schlug als dritter Ballermann ab.
Bums.
50 Meter an den vorbei.
Oh.
Das war unfassbar. Also das war sagenhaft, leider.
76 am ersten Tag. Leider 76.
Leider ist dieser Platz in Johannesburg, Horton Golf Club, ist leider tree-lined und etwas enger. Das geht halt nicht auf jedem Loch gut. Das musste... Und die Quittung hat Ballerbachem dann auch gekriegt. Viel lang gehauen, aber auch, ich glaube in 2 Tagen 5 oder 6 Doppelbogies plus 9.
Ja, so. Aber warum sollst du so ein Turnier nicht mal einfach volles Brett angehen? Ja. Also mal ehrlich jetzt.
Nächste Woche wird es besser.
Oder? Das wird nächste Woche, vielleicht nächste probiert Woche er nochmal was besser. Aus.
Nächste Woche
hat er am Driver was rumgeschraubt oder so. Anderer
Golfplatz, ja. Der viel offener ist. Ich sag, nächste Woche ist Ballerbachem wieder vorne mit dabei.
So, und jetzt kommen wir zum Beef der Woche. Zum Beef der Woche. Also LIV Golf Tour. Wir wissen, da gab es Annäherung. Das ist ja klar. Es gibt da auch Pip, hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen, was Pip ist. Auch bei golfandstyle.de könnt ihr das nochmal nachlesen. Piff meine ich, Piff, nicht ne? Pip. Ne? Piff, man kommt schon ganz durcheinander. Piff, Puff, Puff.
Pip,
ne?
Ja. Pip gibt es aber auch.
Ja, Pip, kommen wir auch noch Pip, zu. Pip, Pip, Pip. Ja, also ich komme durcheinander. Komm, lass uns das nochmal aufklären. Also es geht um Phil Mickelson, es geht um John Rahm. Und es geht natürlich um Geld. Erstmal muss man sagen, John Rahm war sauer, weil er nicht die Kohle gekriegt hat, für die er, wo er eben glaubt, er hätte die verdient. Die richtig fette Kohle hat Rory bekommen. Und du klärst uns jetzt genau auf, Julius, was dahinter
steckt. Ja, das ist ein bisschen spekulativ, ne? Also keiner weiß, ob Rahm wirklich sauer ist. Also viele Medien spekulieren, dass er sauer sein könnte, weil er eben in dieser PIP-Liste nur auf Platz 3 lag. So, diese Liste schüttet nochmal extra Geld aus an die Spieler, die auf der PGA-Tour unter objektiven Kriterien die Leute angezogen haben. Also Klickzahlen etc. Durch ihre Präsenz, durch ihr Golfspiel Leute der PGA-Tour näher gebracht haben.
Botschafter des Golfs.
Ganz, ganz klar messbar.
Genau.
Es geht nämlich darum, wie oft bist du im Fernsehen? Wie oft sind deine Sponsoren am Hemd, an der Tasche im Fernsehen? Das alles wird gemessen. Und da ist, da wird dann, ja, es gibt, ich glaube, die besten 20 kriegen Geld.
Lass uns mal über Zahlen sprechen. Da gibt es nämlich richtig fetten
Bonus. Und da hat Rory, der nun nachgewiesen, ja, am medienwirksamsten unterwegs war, hat da noch schlanke 15 Millionen Dollar aus einem Topf gekriegt.
Ey, das ist nicht zu fassen eigentlich.
Ja, ich hoffe, er spendet es direkt. Weil das ist
ja hatte schon eine ganz gute Saison,
also so, was Preis und Geld angeht. Also, kann er direkt irgendwo karitativ einsetzen. Ja, und zweiter wird, hat gar nicht gespielt, beziehungsweise fängt nächste Woche erst wieder an zu spielen.
Tiger Woods.
So. 12 Millionen.
So, und da ist halt die Spekulation, dass Rahm sich denken könnte, also wirklich alles rein spekulativ, ja, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der ein Turnier gespielt hat oder gar nicht gespielt hat, vor mir liegt, nämlich ja, 3 Millionen und mehr Geld kriegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Grund für diese Spekulation ist. Ich auch nicht. Man kann trotzdem nochmal durchgehen. Nach John Rahm auf Platz 3 kommt Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Ricky Fowler. Interessant, Jason Day, 12. auch noch sehr anziehend. Genau.
Haben wir das mit Pip also geklärt? Pip, das ist genau. Pip. Das ist möglicherweise eine Motivation gewesen, möglicherweise, für John Rahm mal die Fühler auszustrecken oder sich, sagen wir mal so, die Fühler anlocken zu lassen.
Ich finde das aber cool, dass sowas gemessen wird. Wer ist viel im Fernsehen? Das ist natürlich auch.
Ja, so aber jetzt mal ganz ernsthaft. Also, wenn du natürlich top bist, ist ja eigentlich Schwachsinn. Ist ja logisch, dass du da dann auch mehr im Fernsehen bist.
Ob man jetzt so einen finanziellen Sondertopf daraus machen muss, weiß ich nicht. Die leiden ja keine finanzielle Not.
Nee, weil bei denen, die leiden ja nun gerade keine finanzielle Not. Also, eigentlich müssten ja die sozusagen, die viel kriegen, die müssen ja dann nochmal an die anderen was abgeben, damit die sich besser halten können auf der Tour. Aber das wäre natürlich, wir sind nun mal nicht in einer Fantasy-Welt, sondern harte Währung zählt. So ist es normal. So, also pass auf. Jetzt haben wir also diesen Beef. Dann haben wir jetzt also John Rahm. John Rahm lässt sich jetzt, so ein bisschen hat man das Gefühl, locken von der Lift-Tour, namentlich von Phil Mickelson. Da gibt es einen Journalisten, der hat das sehr auf den Punkt gebracht. Der hat das bei ehemals Twitter, bei X, hat das richtig rausgehauen und sorgt dafür natürlich jetzt für ordentlich Unfrieden, für große Wellen, die da gerade geschaukelt werden.
Genau, auch da ist wieder rein spekulativ, dass der Golfjournalist und Autor Alan Shipnuck gesagt haben soll, oder der hat auf jeden Fall schon seit längerer Zeit einen Beef, einen Streit bei X mit Phil Mickelson. So, weil er hat eine Biografie über Phil geschrieben, ein Buch über Phil, auch über die Lift-Tour und hat da Dinge preisgegeben, von denen Phil dachte, sie seien privat. Hätte er im privaten Rahmen gesagt. So, Phil ist sauer, es gibt Beef. Er hat jetzt geschrieben, der Alan Shipnuck, in den letzten Tagen hat Phil den Leuten erzählt, dass die Unterschrift von Rahm bei Liv eine beschlossene Sache ist. In Klammern, sie haben denselben Agenten. Hat dann noch angefügt, aber wir alle wissen, dass Phil Mickelson ein unerbitterlicher Verkäufer, Bullshit-Künstler ist. Also nehmen Sie das bitte als das, was es wert ist.
Da kann man selber interpretieren.
Ne? It's getting hard in here.
Was hat denn Phil Mickelson geantwortet?
Phil schreibt darauf, das ist nicht wahr und ich weiß nichts. Ich will nichts wissen und ich habe nichts gesagt. Und hat dann gesagt, Alan ist der schlechteste Lügner und ein erbärmlicher Mensch.
Nicht, dass er sich irgendwie ähnlich verhält wie der Bundeskanzler. Dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Das ist ja.
Ja, also der Kommentar, also der Tweet von Phil wurde auch später gelöscht. Der war dann kurz.
Aber schlechter Lügner übrigens, ist das nicht so eine doppelte Verneinung? Ist der dann eigentlich.
Schlechter
Lügner
ist eigentlich jemand, der eine gute Wahrheit sagt.
Das ist eigentlich einer, der gar nicht lügt, oder?
Genau. Im Grunde ja. Ein schlechter. Gut. Ja. Aber jedenfalls.
Also du bist ein schlechter Lügner.
Ja, das heißt natürlich, dass man meine Ehrlichkeit sofort mir ansieht.
Ja.
So ist es doch.
Na, jedenfalls ist die Frage, was ist eigentlich mit John Rahm los? Weil John Rahm und Phil haben ja in der Tat denselben Agenten. Die sind auch miteinander befreundet. Also, wenn jemand John Rahm überreden kann, zur Lift-Tour zu wechseln, dann ist es vielleicht Phil Mickelson. Und natürlich diese extreme Summe, die im Raum steht, weil es wird spekuliert, irgendwie zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar für John Rahm als Signing-Bonus, was mehr als das Doppelte von dem wäre, was Phil Mickelson bekommen hat. Und der ist aktuell mit ungefähr 200 Millionen der bestbezahlte Spieler, der zur Lift-Tour gegangen ist. So, aber es ist halt alles noch rein spekulativ. Man weiß nichts. Rory McIlroy zum Beispiel hat in dem Zusammenhang gesagt, ich glaube nicht, dass John Rahm dahin geht. Es ist nicht sein Modus. Er hat da keinen Bock drauf. Was wiederum dafür spricht, ist, dass Rahm zum Beispiel gesagt hat, angeblich das Gerücht, oder es gibt das Gerücht, dass Rahm unterschreiben möchte, aber den ganzen Modus ändern möchte, wo dann wieder alle Team-Captains zustimmen müssen. Also es ist alles ein sehr großes Rätselraten um John Rahm und man weiß eigentlich gar nichts.
Ein großer Kindergarten, der sich da auftut, wo es aber nebenbei gesagt um richtig, richtig viel Kohle geht. Das darf man immer nicht vergessen. Also und bei Geld hört natürlich der Spaß auf. Ja. Seien wir mal ganz ehrlich, also da können Sie sich noch so lieb haben und befreundet sein und irgendwelche Absichten erklären. Wenn es dann irgendwo darum geht, was kommt auf dem Konto an, da ist sich jeder selbst der Nächste. Golf ist halt auch meistens eine Einzelsportart, darf man immer nicht vergessen. Die Psychologie spielt da sicherlich auch eine Rolle.
Aber ich habe das Gefühl, dass sich die LIV-Tour sich aktuell etwas schwer tut. Sie wissen nicht so genau, wo sie hin sollen. Sie kriegen ihren Turnierkalender. Es gab ja auch schon laute Beschwerden von Brooks Koepka, der sich in den Medien beschwert hat, Leute, was ist hier eigentlich los? Wann gibt es hier endlich mal einen Turnierkalender? Nun ist er vor 2 Tagen auf den Markt gekommen. Also, und die Tour wächst nicht. Sie schaffen es wieder gerade mal auf 14 Turniere. Und in dem Rahmen, zwei davon sind in Europa. Eins in Valderrama in Spanien und eins in England. Und was in dem Rahmen auch interessant ist, die LIV-Tour ist das erste Mal Trump-unabhängig. Sie spielen auf keinem Trump-Platz. Die haben mal angefangen auf drei, glaube ich, Trump-Plätzen. Jetzt ist Trump da ganz raus. Finde ich ganz interessanter oder merkwürdiger Punkt, was da los ist. Ich würde mal, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, ob sie sich von Trump lossagen oder ob der nicht will, ist mir nicht so ganz klar. Aber ich finde so, auch die Turnierplätze der LIV-Tour überzeugen, bis auf Valderrama, überzeugen die mich jetzt auch nicht so richtig. Und ganz interessant ist, sie haben ein Turnier angesetzt in der Woche vor Masters. Dafür haben sie aber noch keinen Platz gefunden. Da steht als einziges NN.
To be announced.
Ja, den gibt's nicht. Also du musst ja einen Platz finden für deine Leute, die fürs Masters qualifiziert sind, der so ein bisschen Augusta ähnlich ist. Und den scheinen sie aber wohl noch nicht so richtig gefunden zu haben.
Ja, weil die also Spieler können Gefühl, da spielen und sich vorbereiten auf die Masters.
Ich habe das Gefühl, weil sie da dass ja diese LIV-Tour nicht, also die macht aus so wie sie sich das gewünscht haben, macht diese Tour nicht die Fortschritte. Das sieht man auch übrigens auch daran, dass einige Teams immer noch nicht besetzt sind. Ich glaube am wenigsten das Keimer-Team.
Ja, da will können wir auch gerne mal drüber sprechen.
Aber es gibt noch 2, 3 Teams, wo erst 2 Spieler im Team sind. Naja, und dann, Überraschung für mich der Woche, Bernd Wiesberger.
Ja. Kommt zurück.
Aus Bernd dem Keimer-Team übrigens.
Aus dem Keimer-Team. Bernd Wiesberger sagt so, Leute, irgendwie mir reicht's hier jetzt mit LIV. Erstens hat er da nicht performt. Weiß nicht, war irgendwo in den 40ern im Ranking.
41.
Irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist auch nicht sein Ding. Diese nur 14 Turniere und dann kaum in Europa. Bernd Wiesberger ist auch so ein Kind der DP World Tour, der European Tour. Der hat gemerkt, hier, das ist nicht so mein Format. So, jetzt hat er offiziell angefragt bei der DP World Tour, hey, kann ich zurück? Ich möchte gern zurück.
Ja, aber...
Ja, die haben natürlich gesagt, klar, du hast ja deine niedergelegt, aber du kannst deine Tourmitgliedschaft, glaube ich, wieder aktivieren. Ja,
das ist nämlich das
Aber die Frage ist, was macht denn jetzt LIV? Die werden dem noch richtig Strafen aufproben. Der ist ja vertragsbrüchig.
Na, wenn er kein Team findet, ne? Ich meine, er ist raus. Stimmt, erstmal.
Ist er Free Agent?
Er ist Free Agent. Und das Ding ist, also angeblich hat Bernd halt wohl, er ist nie aus der Tour ausgestiegen, der DP World Tour. Und das ist wiederum ein Vertragsbruch gewesen, weshalb es jetzt dazu kommen könnte, dass er noch 2 Millionen Dollar an Strafe zahlen muss, ungefähr. Ja. Er hat in dieser Saison nur 2,7 Millionen bei der LIV-Tour verdient. Natürlich hat er ein bisschen Signing-Bonus noch drauf. Ne? Aber ist ganz interessant, dass er das auf sich nimmt. Er hat gesagt, er bezahlt alle Strafen, nimmt alle Sperren, also alle Turnierstrafen hin. Wahrscheinlich wird er erst im Januar in Dubai einsteigen, davon geht man aus. Also erstmal jetzt den Dezember auch nicht spielen. Was ich mich frage ist, ich finde es, vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, was die Rückkehr angeht, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ungerecht, dass er als Spieler, der keine DP World Tour Turniere gespielt oder nur 2 Turniere gespielt hat, sich nicht qualifiziert hat im Endeffekt, sagt so, ich möchte jetzt gern zurückkommen. Und die sagen, ja, dann komm doch schön zurück.
Ja gut, er hat ja ein Spielrecht, er ist ja former Winner.
Ja. Ja, aber das ist auch schon ein bisschen her, ne?
Ja, aber das letzte Mal hat er, glaube ich, ja, okay, ja. Aber trotzdem, Der hat große Turniere gewonnen. Also ich glaube, dass er als Sieger eh ein automatisches Spielrecht hätte.
Okay.
Aber ich finde, es ist ja interessant, dass so ein Spieler doch Liv den Rücken kehrt. Weil ich sag dir, der saß Ende September, Anfang Oktober, saß der mit Tränen in den Augen vom Fernseher, als er seinen Landsmann Sepp Straka beim Ryder Cup gesehen hat.
Ja.
Da hat er gedacht, oh, das letzte Mal beim Ryder Cup in Whistling Straits, da habe ich noch selbst gespielt.
Und jetzt darf ich nicht mal Vizekapitän sein.
Jetzt darf ich noch nicht mal hier auf der European Tour spielen.
Und da ist es natürlich von der DP World Tour auch ganz pfiffig zu sagen, wir lassen unsere Türen denn doch natürlich, mal offen, natürlich. Mal sehen, wer kommt. Und möglicherweise sehen wir dann natürlich eine Entwicklung, dass Wiesberger nur der Anfang ist. Kann sein, wer weiß.
Da siehst du doch aber auch, dass Wiesberger, der hat noch sportliche Ambitionen.
Das hätte ich bei ihm übrigens gar nicht gedacht.
Der will zurück und möchte noch wieder vernünftige, nicht solche Showturniere, sondern der möchte auf Traditionsturniere möchte der noch spielen und gewinnen. Und das finde ich irgendwo, das freut mich, dass jemand diese Einstellung hat. Und deswegen finde ich es auch gut, dass die DP World Tour sagt, ja, du warst Ryder Cup Spieler, du bist hier ein ehemaliger Sieger, natürlich machen wir dir die Tür wieder auf und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Bernd Wiesberger, zurück auf der DP World Tour. Möglicherweise haben wir ihn bald mal im Podcast, ne? Als österreichischer Halblandsmann sozusagen. Wäre es auch eine Idee, mal mit ihm zu sprechen über seine Motivation. Können wir mal anreißen, legen wir uns mal ins Zeug für euch, dass wir das haben.
Reiseerlebnisse von Golf and Style.
Wir machen einen Ausflug nach Griechenland, auf die Peloponnes, in der Nähe von Kalamata. Da kann man ganz gut hinfliegen. Man kann auch hinfliegen von Deutschland nach Athen und dann mit dem Auto. Das sind dann nochmal so gute 3 Stunden, 3,5 Stunden, vielleicht auch 4, je nachdem wie lange oder wie schnell man fährt. Und dann ist man im Bereich von Costa Navarino. Costa Navarino gibt es schon länger, ein sehr trendiger Spot, muss ich sagen. Ich habe da mehrfach schon gespielt. Immer wieder toll, tolle Plätze, gute Pflegezustände. Bernhard Lange hat da den Dunes Course designt, Robert Trent Jones den Bay Course. Die beiden Plätze sind um die Hotels herum und auch gut zu erreichen. Toller Service auch, gute Hotels, nicht günstig, muss man auch dazu sagen, aber top ausgestattete Hotels, Plätze auch gut. Und jetzt gibt es da noch mehr. Da ist noch mehr los. Es wurde auch Zeit, dass da noch mal ein bisschen was passiert. Marco Allzeit, du warst jetzt gerade da und hast warst eingeladen bei Olazabal and Friends. Oh, I love it. So, jetzt erzähl mal, Olazabal and Friends. Also er war wirklich, er selber war da.
Ja.
Hat wen eingeladen? Leute, Bekannte, Journalisten etc.?
Also eigentlich hat er seine Freunde zusammengeholt, so wie es der Name eben schon sagt. Alte Weggefährten und da im allererster Front natürlich sein Buddy Jiménez, der natürlich wie immer mit bester Laune und Zigarre gekommen ist.
Ich habe die Bilder gesehen, die du bei uns Instagram gepostet hast, Golf and Style Mac. Wahnsinn, also wunderbar mit Zigarre.
Genau, auch viele andere Wegbegleiter, die jetzt schon auf der Senior Tour spielen, sind dabei gewesen.
Emanuele Canonica.
Ja.
Der ist cool.
Santiago Luna. Luna, genau. Engländer waren dabei. Price aus Deutschland, Thomas Gögele. Also wirklich eine gute Mischung an Pros, die immer noch einen richtig guten Ball spielen.
Es gibt da jetzt diesen neuen Platz. Den hat halt Olazabal selber designt. Wie heißt dieser Platz?
Also es gibt 2 neue Plätze seit 2022. 2 18-Loch-Plätze, die oben beide auf den Navarino Hills beginnen. Ein gemeinsames Clubhaus haben und von dort aus starten in unterschiedliche Richtungen. Das ist einmal der Navarino Hills und einmal der Olympic Course.
Der Navarino Hills, ich erinnere mich, den habe ich schon im Bau erlebt. Da hatte man auch schon gesehen, dass das Clubhaus auch ein bisschen oberhalb sich befindet. Das heißt, allein das ist ja fast schon eine Reise wert.
Ja, das Clubhaus ist spektakulär. Wenn du dort auf der Terrasse sitzt und über den Course oder eigentlich über beide Courses rüberschaust Richtung Meer, besser geht nicht. Also es ist wirklich eine Atmosphäre, die einem nach einer Runde, vor einer Runde zu jeder Zeit einfach diesen Sport nur Freude bringt.
Du hast uns vorhin schon erzählt, es gibt da an einer Stelle gibt es einen Abschlag, der für 2 Bahnen genutzt wird.
Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ spannend, weil Olazabal uns im Interview auch erzählt hat, wie er eigentlich dazu gekommen ist, mit seinem Olazabal Design diese Plätze zu bauen. Und er wurde dazu überredet, einen kleinen ja, eine kleine Bergwanderung zu machen, weil an der Stelle gab es zu dem Zeitpunkt eben gar nichts. Und kletterte also einen kleinen Felsenvorsprung hoch und überblickte von dort die gesamte Bucht und das gesamte Archipel, was man dort sieht, und war sofort ja, geflasht von diesem Anblick, von dieser Location, und hatte sich dann mit seinem Team zurückgezogen und zuerst überlegt, dort ein paar Vier zu bauen, indem man ganz klassisch, wie auf vielen dieser spektakulären Plätze, man eben einen Abschlag über die Bucht machen müsste. Mhm. Nach langem Hin und Her haben sie sich dann aber glücklicherweise dagegen entschieden, weil jetzt gibt es ein Alleinstellungsmerkmal auf diesem Kurs, das wirklich sehr gut ist. Man kann nämlich diesen Spot nicht nur einmal bewundern, sondern zweimal, weil man ein Par 3 in beide Richtungen hat. Also beziehungsweise das Par 3 teilt sich einen Abschlag einmal in die eine und in die andere Richtung der Küste entlang. Und es sind dann auch eben absolut zwei unterschiedlich zu spielende Löcher, weil einmal spiele ich in der Regel voll gegen den Wind und einmal mit dem Rückenwind.
Ja, ist ja logisch, ne? Ist ja logisch. Also hat er sich schon was einfallen lassen, muss ich sagen. Und du hast natürlich da in der Gegend auch wirklich schöne Blicke. Das ist, das Hinterland sieht auch sehr imposant aus einfach. Auf der anderen Seite hast du dann halt das Meer vor der Nase. Also es ist,
Schöne Blicke ist das eine, weil ich sag mal, wenn ich uns klassischen Golfer frage, wie hat euch der Platz gefallen? Wenn er am Meer liegt und ich aufs Meer gucke, sagen 90% aller Golfer, boah, das war ein toller Platz. Mhm. Hier ist es aber so, dass nicht nur der Ausblick toll ist, sondern die Plätze sind wirklich extremst toll angelegt. Sie haben große Herausforderung, was die Grüns angeht. Sie sind von den Fairways spannend gebaut oder spannend ausgelegt. Und sie haben einen Pflegezustand, der eben seinesgleichen sucht. Das ist wirklich eine Top-Qualität. Und der Hills-Kurs und der Olympic-Kurs, obwohl sie nun wirklich auf einem nahezu Plateau sind, unterscheiden sich trotzdem extrem, weil der eine eben zum Ozean hingeht und der andere mehr in die Berge rein. Und wir haben am zweiten Tag den Olympic-Kurs bei fast 50 km/h Wind gespielt.
Ui.
Das hat schon richtig Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Das war jetzt mit einem Augenzwinkern.
Ja, aber ein Wermutstropfen ist dabei, müssen wir jetzt sagen. Jetzt haben wir euch möglicherweise auf den Geschmack gebracht. Ne? Aber momentan ist da natürlich ein bisschen finito.
Ja.
Es geht aber auch bald wieder los. Anfang des Jahres geht es bald wieder los. Kann man wieder dahin reisen.
Genau, also der Vorteil ist sogar, dass in dieser Jahreszeit jetzt zu Ende November wird geschlossen. Der Nachteil jetzt ist, dass ich eigentlich fast ausschließlich nach Athen fliegen kann, was wirklich ein etwas größerer Aufwand ist. Aber ab der Saison 2024 im Frühjahr starten wieder viele Flüge ab Hamburg, München, eigentlich überall in Deutschland direkt nach Kalamata. Da können wir auch noch absolut den Tipp geben, mit Aegean zu fliegen. Mhm. Eine wirklich gute Fluggesellschaft, die einen Service noch bietet, den sich so manch andere Gesellschaft sowohl vom Platz...
Da gibt es auch nochmal ein kleines Futterchen, ne?
Ja, das auch und einfach auch super Service.
Ja, ja, das ist eine gute Erinnerung.
Aber deswegen sind ja auch die Plätze in Costa Nevorino so gut, weil sie es sich leisten können, den einen oder den anderen, mal zwei, mal ein, zu schließen, zu schonen.
Ja, natürlich.
Weil wenn ich vier Plätze habe, dann kann ich mir das auch mal gönnen.
Übrigens, deswegen, wisst ihr, was das große Problem ist in Griechenland mit Golfplätzen? Weil du denkst dir ja eigentlich, Mensch, Griechenland, so eine tolle Destination, die brauchen doch mehr Golfplätze noch. Noch mehr Golfplätze. Das Problem ist immer, dass das Land in Besitz von so vielen Menschen ist, das ist immer sehr zerstückelt, die alle zusammenzukriegen. Das ist das Riesenproblem, um dann halt mehrere Hektar zusammen zu haben und da einen Golfplatz dann wirklich drauf bauen zu können.
Ja, wobei,
das ist die Schwierigkeit.
Das stimmt. Führt in manchen Regionen natürlich auch zu Problemen mit der Bevölkerung vor Ort, wenn solch große Projekte gebaut werden. Mhm. Auch das haben wir im Gespräch in Navarino mal hinterfragt. Und man muss sich überlegen, es gibt 3.500 Mitarbeiter, die aus der Region jetzt kommen. Das heißt, die gesamte Region hat von diesem Bau, und da war ja vor 10-12 Jahren nichts außer Olivenhain, extremst profitiert und alle sind sehr zufrieden. Und was halt an Costa Navarino noch sehr begeistert, ist die extreme Nachhaltigkeit, an der gearbeitet wird. Man kann von dem Olympic-Kurs oben vom Clubhaus zum Beispiel über die Bucht blicken und sieht ein Solarfeld, das ist so groß wie, ich würde mal behaupten, der Hamburger Flughafen. Und auf diese Sachen baut halt Navarino auch extremst für die Zukunft, dass sie eben CO2 sparen, dass sie nachhaltig wirtschaften und somit auch den Golftourismus für die Zukunft fit machen.
Ja, ist überhaupt, ich kann da als kleinen Tipp nochmal geben, außerhalb der Hotels gibt es immer auch kleine griechische Restaurants, wo man mal hingehen kann. Ich habe da auch einen tollen Abend schon erlebt. Also direkt an dieser einen Straße, die Richtung Hotel führt, Richtung Westin, da ist so ein Ding, das kennen auch alle, da gehen alle, die mal keine Lust auf Hotel haben, gehen dahin und da gibt es wirklich, da gibt es Bifteki, Gyros, da gibt es die lecker, aber wirklich Oktopus, es gibt Fisch.
Sehr guten Fisch gibt es
da. Ja, richtig schönen Fisch.
War also, ich auch schon. Ne?
Das macht also mal Spaß. Kann man nicht anders sagen. Macht Spaß. Ja, Marco, dann auf zur nächsten Reise. Demnächst wirst du uns etwas erzählen über Portugal. Portugal lacht uns schon an.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, ist doch immer wieder schön, in dieser dunklen Jahreszeit in Deutschland doch mal sonnige Gedanken sich ins Golferherz hineinzuholen. Aber wir haben auch zum Thema Winter Wonderland in Deutschland, haben wir auch etwas für euch, nämlich unseren Golf in Style Grün und saftig Adventskalender.
Ja.
So, da geht's ja jetzt richtig los, da kommen wir jetzt in die heiße Phase.
Ja, ne? Es ist nur noch
und lacht uns
unter einer Woche bis zum 1.
Ne? So.
Am Freitag. Ne? Genau, ja, also der Adventskalender dieses Jahr ist wirklich herausragend, weil wir haben so geile Preise. Wir haben nämlich zum Beispiel also ich nenne jetzt nur Beispiele, ne? Das sind nicht alle 24 Türchen. Wir haben einen Cobra-Wedge in der Verlosung. Wir haben einen zweiteiligen Regenanzug von Ping. Wir haben Skechers-Golfschuhe und zwar mehrere Paare. Wir haben von der Hamacher Hotelgruppe Urlaubsangebote, ja, im Dolomiten Golf Resort und auf Mallorca zum Beispiel. Wir haben von Garmin die S70-Uhr, wir haben von Rapsodo einen Launch Monitor, wir haben exklusive Spirituosen, wir haben von Kumi Golf diese coolen Bürsten, um bei schlechtem Wetter, so wie es jetzt im Winter ist, deine Schläger sauber zu halten. Und wir haben beispielsweise noch von Titleist einen Jahresvorrat an Bällen pro V1,
Also mehr geht doch nicht. Das waren ja schon mehr als 24 Türchen. Das waren ja 30 Türchen, würde ich fast sagen. Ne?
Gefühlte, ja.
Also gefühlte 30 Türchen mit einem Gesamtwert von, mein Gott, also es Lift. Geht ins Unermessliche.
Von Lift-Prämien.
Wir bewegen uns auf Lift-Niveau.
Und Pip.
Lift- und Pip-Niveau. Und ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Klarheit gegeben, was so auf den Touren der Welt los ist, was möglich ist auch mit den nächsten Sonnenzielen. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und wenn er irgendwo in Südeuropa sein sollte, ist das auch kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin gemeinsam. Und ansonsten, ja.
Ja, und vor allem sagt es euren Freunden. Ne? Ich meine, dann wird zwar die Gewinnchance leicht geringer, wenn ihr es weiter sagt, aber nur wenn natürlich, oder je mehr Leute mitmachen, desto öfter können wir oder desto größer können wir solche geilen Gewinnspiele aufziehen. Und von daher, macht mit, erzählt es euren Freunden und teilt euch den Gewinn.
Und wenn die gewinnen, dann sind die ja auch dankbar und geben was ab.
Ja.
Das ist ja immer so.
Ja? Von
Jahresvorrat von Titleist
oder zum Beispiel.
Stell dir das mal vor. Also ich meine, ich würde dann ja, also ich im Grunde, ich schlage ja jeden Drive weg. Das heißt also, ich brauche ein 18-Loch, brauche ich 18 neue Bälle.
Das ist ja ein Schmarrn.
Ja, aber Entschuldigung, das müssen wir nochmal erklären, wie der eigentlich gemessen wird, dieser Jahresvorrat. Ich glaube, da ist ein Sternchen. Da ist ein Sternchen irgendwo bei der
Hausschreibung. Irgendwas Kleingedrucktes.
Kleingedrucktes, musst du wieder lesen. Also nicht bei Golf in Style.
Nein. Ja, ich muss noch mal eins sagen, ne? Unsere Bombe, Benedikt Staben, habe ich gesehen bei Instagram, da hat er mal ein paar Bomben gezündet auf der Driving Range vom Burgdorfer Golfclub, wo er ja Trainer ist. Also da hat er trotz schlechtem Wetter, trotz Kälte, hat er mal richtig gegengehauen. Könnt ihr euch alles angucken bei Instagram, Golf in Style Mac. Oder auch unser Freund Julius hat auch, ne? Du hast auch trainiert jetzt.
Ja, sicher. Ja, ich war am gestrigen Samstag, war ich schön 2 Stunden auf der Driving Range, das gute Wetter ausgenutzt, das erste Mal seit 3 Wochen gefühlt. Und habe ein bisschen an meinem langen Spiel gearbeitet, weil mein Driver funktioniert ja aktuell gar nicht. Und,
Du hast bei Bene zu viel Putten und Chippen geübt, ne? Jetzt geht plötzlich der Driver nicht mehr, ne?
Ja, der geht schon seit längerem nicht mehr. Das Gute ist, ich spiele viel in Buchholz und da gibt es eigentlich kaum eine Bahn, wo man Driver hauen muss. Also gibt es viele Holz, ich kann fast überall Holz 3 oder ein langes Eisen spielen. Ja. Aber wenn der läuft, ist natürlich trotzdem schön.
Was
der
aber war für Streber, sag mal.
Aber war kalt, oder?
Ich brauche immer einen
Driver. Ja, ich hatte so ein Halstuch bis zur Nase hochgezogen. Ja,
und das fand ich extrem hässlich, was du da anhattest.
Ja, das fand ich schön.
Danke.
Fand ich auch. Das war ein Schönheitspreis, war das nicht. Das war nicht.
Ja, ich habe euch
also Julius, und deswegen habe ich dir ein neues Halstuch
mitgebracht.
Oh, guck mal. Hört ihr das? Das ist wie Weihnachten.
Das ist ja noch die Plastikverpackung
da drin. Das ist original verpackt, ein Echo-Halstuch, das schenke ich dir.
Oh, das ist aber
geile Sau, ich danke dir.
Das ist aber mit Reißverschluss.
Ja, guck mal, vor allem, wie groß das ist.
Ja, das passt um deinen dicken Hals.
Herrlich.
Das ist gar nicht schlecht. Das ist
mein Stirnnacken, meinst du?
Das ist im Grunde so ein bisschen wie so eine Art Brustbeutel auch. Ne, da kann man mal Handy reinstecken, dann hat man alles am Hals, Portemonnaie und so weiter.
Ja.
Das ist eigentlich schön.
Oh, ich sah das im Instagram. Im
Shop?
Nein, nicht im Shop. Ich sah Julius Instagram trainieren draußen in der Kälte. Okay, du kriegst jetzt ein neues, wie nennt man das? Neckholder?
Das ja, ist ja. Ja, kann man so sagen, glaube ich. Ja.
Ein verfrühtes Nikolausgeschenk.
Ja, so bin ich. Ja.
An dieser Stelle. Alles Gute für euch. Habt Spaß. Ciao.
Ciao.